Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es wieder soweit. Roland und ich sind im OMR Takeaway Aufnahmeraum und ihr hört uns zu. Roland ist der Head of Content bei OMR und ich bin Julia, Videoexpertin bei OMR. Und wir freuen uns, diese Woche wieder ein bisschen darüber erzählen zu können, was so abging in der Popkulturwelt, in der Marketingwelt. Und Roland, erzähl mal, worum geht's diese Woche?
Ja, wir kommen natürlich nicht um das Thema Coachella herum, um den Auftritt von Justin Bieber, insbesondere beim Coachella. Dann sprechen wir über den Podcast Take Me Späti und den Streit, der es da aktuell hinter den Kulissen gibt. Und am Ende auch noch einmal über das jüngste Google Core Update.
Viel Spaß! Gleich zu Anfang, wer uns schon ein bisschen anhört, der weiß, dass ich ja eigentlich diejenige bin mit dem Sprachfehler. Aber Roland, ich habe gerade das erste Mal im Intro gehört, dass du Coachella sagst. Ich sag immer Coachella. Wie heißt es denn jetzt?
Ich würde Coachella sagen, aber...
Da müssen Coachella. Wir auf jeden Fall die Leute mal dazu aufrufen, zu kommentieren.
Und sprecht einer von uns beiden wird dann richtig popkulturmäßig unwissend aussehen am Ende.
Ja, genau. Na gut, also damit kann ich umgehen. Du auch?
Ja, ich glaube, da bin ich alt genug, um das hinnehmen zu können.
Okay, na dann mal rein ins Thema.
Also, ich habe auch gespannt. Eine Frage an dich.
Ja.
Bist du ein Belieber? Also erzähl doch mal, du bist jetzt 30, welches Verhältnis hast du zu Justin Bieber?
Justin Bieber, ich muss sagen, ich war nie großer Fan, ich war nie richtig drin, aber natürlich bin ich nicht an ihm vorbeigekommen, an seinen ersten YouTube-Videos. Es gab, glaube ich, auch so eine Doku über ihn, deswegen weiß ich, dass er seine Anfänge auf YouTube hatte, da als Kind irgendwie gefilmt wurde, Kanadier, dann groß rausgekommen ist. Und natürlich kann ich auch die ein oder anderen Songs mitträllern. Hab ihn immer als sehr sympathisch wahrgenommen, aber halt als Kinderstar. Das heißt, man wartet ja nur darauf, bis sie irgendwie ihren Absturz haben und bis man die dann irgendwie so ein bisschen weird findet, weil die ja irgendwie vor der ganzen Gesellschaft groß werden und aufwachsen und so viel Druck auf denen lastet. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das auch. Mhm. Und deswegen habe ich ihn aber ehrlicherweise auch jetzt in den letzten Jahren, hat er ja auch ein bisschen eher zurückgezogen gelebt, hat er auch viel irgendwie zu kämpfen mit Krankheit und sowas alles, glaube ich.
Auch eine Tour abgebrochen, habe ich gelesen.
Ja, und habe ihn da jetzt aber auch irgendwie in den letzten Jahren als eher, also was heißt unsympathisch, aber war nicht mehr, also war nicht, ich fand ihn einfach nicht mehr so sympathisch, konnte nicht mehr irgendwie mit ihm so connecten. Ja, und jetzt ist er natürlich durch Coachella oder Coachella wieder in aller Munde.
Ja. Ja, war ein Riesenmoment gewesen jetzt letztes Wochenende und ich habe es auf LinkedIn überall gesehen, die ganze Branche.
Du hast es auf LinkedIn überall gesehen,
ich habe es auf
TikTok überall gesehen.
Ich bin in dem Alter, wo man Dinge nur noch auf LinkedIn sieht. Ja, also was ist passiert, ob die Leute, die es nicht mitbekommen haben, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, aber trotzdem, um die nur abzuholen, er hatte einen Auftritt auf dem Coachella Festival, war da vermutlich der Headliner, muss ich sagen, an dem Tag und er hat mitten in seinem Auftritt dann...
Darf ich da kurz unterbrechen? Er war nicht vermutlich der Headliner, er war der Headliner, aber es war ja die größte Gage, die jemals bezahlt wurde.
10 Millionen Dollar wird gemunkelt, crazy Story schon für sich genommen.
Ja.
Jedenfalls hat er mitten im Auftritt irgendwann gesagt, ja irgendwie, I want to take you on a journey und hat sich dann irgendwie an so einen Stehtisch gesetzt und einen Laptop aufgeklappt und hat dann mit dem Publikum zusammen irgendwie YouTube-Videos geguckt, vor allen Dingen halt alte YouTube-Videos von sich. Wo er mit 15, das Video, mit dem er mit 15 entdeckt wurde von Scooter Braun, übrigens ein Entdecker war, letztes oder vorletztes Jahr auf dem OMR-Festival, gibt es glaube ich das Interview noch online, müssen wir mal schauen. Ja, und hat dann alte Songs von sich, irgendwie seinen ersten Song dann da live das Video geguckt und dann dazu gesungen und das ist total viral gegangen, die Geschichte. Mhm. Alle haben drüber gesprochen, in allen Feeds hat man es gesehen und wie fandest du es? Was hast du es dir angeguckt?
Ich habe es mir nicht ganz angeguckt, aber.
Man findet es auch nicht mehr, ne? Auf dem Coachella YouTube-Kanal gibt es den Mitschnitt nicht und man fragt sich, liegt das jetzt daran? Also, er hat seine alten, die Rechte an seinen alten Songs hat er irgendwie verkauft und da wird jetzt spekuliert, liegt das daran? Ich weiß es nicht, aber man findet natürlich zwischendurch immer mal wieder irgendwelche vermutlich nicht legal hochgeladenen Dinger, deswegen konnte ich mir das ein bisschen angucken.
Ja, genau so war es bei mir auch. Und ich habe dann auch natürlich die verschiedenen Meinungen darüber gehört, weil das war ja super spannend. Als erstes hatte ich das Gefühl, wurde es bei mir reingespült als totaler Hype und sehr viele waren irgendwie so, ey, irgendwas an Justin Biebers Auftritt hat mich geheilt. Also hat mich total angesprochen aus der Kindheit und war so, hey, das ist total der Full Circle Moment, dass man ihn da jetzt irgendwie sieht, wie er die alten Videos nochmal performt. Und dann kam aber auch ganz schnell die Welle, die gesagt hat, also für die Gage, die er da bekommen hat, ist es so frech, dass er sich mit einem Laptop dahinstellt, den anschließt und quasi Karaoke da irgendwie anstimmt. Und dann natürlich auch die Welle von, hey, hätte eine Frau das jetzt gemacht, dann wäre das wieder nach hinten losgegangen. Er wird jetzt dafür gefeiert, er ist halt ein Mann, er wird dafür gefeiert, dass er da jetzt irgendwie gar nichts macht oder sich da einfach nur hinstellt, lose und irgendwie ein bisschen rumträllert, während so eine Sabrina Carpenter eine Show wohl hingelegt hat, die Weltklasse war.
Kostüm wechseln und Kulissen. Und
über sie wird dann halt eher nicht so gesprochen, sondern halt nur über den Justin.
Naja. Ja, ich hab mir das natürlich auch alles durchgelesen und dachte im Grunde hinterher so ein bisschen, two things can be true at the same time. Irgendwie ist alles so ein bisschen wahr. Ja. Also ich hab's mir angeguckt.
Weiße Worte, Roland.
Ich bin das Altersweisheit.
Ja.
Also ich habe auch absolut gar keine Affinität zu Justin Bieber. Wobei ich sagen muss, der letzte Song, der letzte Hit, die letzte Single, die er rausgebracht hat, ist mit so einem Typen McGee, den ich auch gut finde. Das ist so ein Gitarrist. Der mit Justin Vernon von Bon Iver, den ich gerne mag, auch zusammen Musik gemacht hat und so weiter. Das fand ich ganz interessant.
Mm.
Aber ansonsten war das für mich ja immer der Abgrund von Popmusik. Also nicht, dass ich was persönlich gegen ihn gehabt hätte, aber so dieser erste Song, Baby und so weiter. Naja, also ich meine, er ist ja auch gealtert und gereift und so weiter, aber so am Anfang so war das für mich so Teenie-Pop, womit ich nichts zu tun haben wollte. Aber trotzdem fand ich es cool gemacht. Also fand ich es auch smart und hat es mich irgendwie schon gekriegt so.
Also der Coachella-Auftritt jetzt?
Ja, das, was ich so gesehen habe. Also, es war ja irgendwie so ein intimer, es war smart, so, weil es so ein intimer Moment mit den Fans war, wo er gefragt, how far do you go back? Und dann hat er wirklich seine ältesten Songs da rausgeholt und gleichzeitig war es ja, das habe ich ja auch mitbekommen, dass der, wie du sagst, so eine wechselhafte Geschichte hat und als Kinderstar in der Entertainment-Industrie kann man sich vorstellen, dass man da nicht nur schöne Erlebnisse hat. Der war ja zwischenzeitlich, glaube ich, auch so ein bisschen mit unter den Fittichen von Puff Daddy und da weiß man ja mittlerweile, was da so hinter den Kulissen teilweise passiert ist und dadurch war es auch so ein bisschen irgendwie Frieden schließen mit der eigenen Geschichte und das hat mich irgendwie schon auch ein bisschen angefasst, muss ich sagen. Ja, und gleichzeitig diese Diskussion darüber, dass eine Frau sich das nie hätte erlauben können, so da irgendwie so sloppy zu wirken, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das so stimmt. Ich lese den Garbage Day Newsletter, den ich ja schon mal empfohlen habe, und da hat der Typ geschrieben, hat das auch alles so im Grunde so zusammengefasst und hat geschrieben, wenn ein Mann jemandem ein YouTube-Video zeigt, ist das ein Ausdruck seiner Zuneigung. Und das fand ich auch einen treffenden Ausdruck. Und so hat er halt seine Zuneigung gegenüber seinen Fans ausgedrückt und das.
Ja.
Das finde ich, hat alles so ein bisschen Wahrheit. Und, ja.
Ich finde das ja auch ganz interessant. Ich hatte da nämlich auch einen Post gesehen, den ich dir auch gesendet hatte. Und da dachte ich auch wieder, da haben wir auch schon so oft drüber geredet, dass es auch einfach aus Marketing-Sicht immer gut funktioniert, gegen den Strom, also antizyklisch irgendwas zu machen. Weil da war es jetzt halt so, und ich meine, Coachella ist bekannt für groß, laut, USA, bunt, Bühnenshows, alles am Explodieren und Feuerwerk und weiß ich nicht was. Und was er gemacht hat, war eben genau dieses Antizyklische, dass er sich hingestellt hat, ganz leise, ganz privat, was du ja auch schon irgendwie gesagt hast, und da irgendwie so einen intimen Moment geschaffen hat, dass das halt eben auch einfach gut
sticht
funktioniert.
Sticht man halt raus, ja.
Genau, ja.
Ja, und worüber ja dann auch im Anschluss viel gesprochen wurde, ob das irgendwie eine bezahlte Marketingaktion von YouTube war, weil es gab dann noch diese Geschichte, dass Katy Perry es gab so ein Video von Katy Perry, wo sie gesagt hat, thank God he has premium, I don't want to see no ads. Also quasi die bezahlte YouTube-Version, wo man keine Ads sieht.
Ja.
Und das ist dann auch total viral gegangen. Dann habe ich irgendwie auf LinkedIn die Rechnung gesehen, dass YouTube damit irgendwie 3,1 Millionen Dollar Abo-Einnahmen generiert haben könnte, weil dann haben sie irgendwie gerechnet, wie viele Leute da gleichzeitig zugeschaut haben, gerade in dem Moment in dem Stream. Und wenn dann irgendwie 5% oder 3% konvertiert haben, sind es irgendwie 3 Millionen Dollar, schon crazy. Das war aber nicht im offiziellen Livestream von Coachella, sondern Katy Perry hat das dann im Nachhinein auf ihrem Instagram-Account und TikTok-Account geteilt, dieses Video.
Es ist auch einfach ein sehr lustiger Gag, muss ich sagen. Ja. Und vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dieses Video war ja auch irgendwie, glaube ich, so zwischendurch, weil er ja auch immer wieder probiert, er hatte ja auch immer WLAN-Probleme auf der Bühne und war dann auch immer so, oh man, Wi-Fi und sowas alles.
Very relatable.
Genau, ja.
Ja, ich habe da mal nachgesehen, also YouTube ist schon seit Jahren Coachella-Sponsor. Insofern ist es schon denkbar, dass es da irgendwie eine Nähe gegeben hat, aber dass irgendwie die dem das vorgeschlagen haben, das zu machen und dann Katy Perry angesprochen haben, habe ich schon meine Zweifel, dass das so von YouTube selbst geplant war und angestoßen war, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe aber eine ganz andere, noch eine andere lustige Marketingaktion rund um den Auftritt gelesen. Nämlich hat Yahoo, die haben vor dem Auftritt einmal geguckt, wie viele Leute bei den Yahoo-E-Mail-Adressen das Wort Bieber in ihrer E-Mail-Adresse haben. Und das waren irgendwie 15.000 Stück,
ja.
Wahrscheinlich von irgendwelchen, größtenteils vermutlich Mädels. Die da sich vor Jahren diese E-Mail-Adresse zugelegt haben und dann haben sie halt
das
solche...
Das war so ein Ding, ne? Das war wirklich, dass man da irgendwie so Bieber-Fan
Miss Belieber 2005 oder was weiß ich. Und dann haben sie halt Adressen auf, haben sie Billboards gebucht und diese E-Mail-Adressen da drauf gedruckt und dann quasi die InhaberInnen dieser Adressen auf dem Coachella begrüßt. Eine ganz lustige Idee. Und Hailey Bieber hat dann sogar noch ein Foto davon in ihren Instagram-Stories geteilt. Das fand ich eine ganz, ganz smarte Marketing-Aktion so.
Das ist auf jeden Fall richtig cool.
Hast du sonst irgendwie was in deinen Feeds, For You-Pages, wie auch immer, irgendwas vom Festival gesehen, irgendwelche Marketing-Sachen?
Ich hatte nur gesehen, aber das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, Rode ist ja auch diese Kosmetikmarke von Hailey Bieber. Die hatten irgendwie da so Pickle-Patches oder sowas gelauncht, hatten da auch super groß irgendwie aufgefahren. Das hatte ich gesehen, dann halt Sabrina Carpenter auch, krasse Show hingelegt. Und das war so das, was mir da reingespielt wurde.
Also ich hatte zum einen auf LinkedIn, außer Justin Bieber, noch Anni Schmitz in meinem Feed, alias Himbeer-Sahnetorte auf Instagram, hat sich auch gepostet. Da hat sie in ihrem Fazit geschrieben, so ein bisschen Peak Coachella, sie war in diesem Jahr nicht da, hat so ein bisschen Fazit gezogen, welche Marken sichtbar waren, dass die Kardashians mit ihren diversen Brands da die meiste Aufmerksamkeit generiert haben, aber... Hat auch geschrieben, glaubt, dass es vielleicht so ein bisschen zum Streaming-Festival wird, weil es auch so teuer geworden ist, dass sich kaum ein normaler junger Mensch, normal verdienender junger Mensch das leisten kann. Und also ich hatte auch in meinem Feed, ich hatte ein Video von einem Typen, der irgendwie sein Zelt gezeigt hat, was aussah wie so ein Boho-Wohnzimmer mit aufblasbarer Couch und so weiter, super aufwendig gestaltet. Und ein Mädel, was irgendwie ein Airbnb über 80.000 US-Dollar gebucht hat. Und dann noch ein Clip, wo jemand irgendwie die 2006er Doku über das Festival mit dem Festival von heute verglichen hat. Und da hat man halt auch gesehen, was das für ein quasi die Weltmeisterschaft des Kapitalismus geworden ist. So. Und also das ist schon auch so mein Eindruck, dass das so ein bisschen vielleicht jetzt über den Zenit hinaus ist. Und ich habe mal nachgeguckt in unserem OMR-Archiv, da hatten wir schon vor ein paar Jahren mal einen Artikel über Coachella, wie das gut funktioniert halt. Für Marken über die Influencer als Multiplikatoren. Und da war auch die Rede davon, dass sie 2017 eine Milliarde Impressions generiert haben, alleine über die Influencer. Und ich glaube, da hat sich die Kultur halt auch so ein bisschen gewandelt. Die Plattformen haben sich verändert, dass die Influencer da auch nicht mehr so verlässlich die Reichweite generieren können, weil es halt alles interessensbasiert ist. Und die Kultur rund um die Influencer hat sich gewandelt, dass die, glaube ich, auch mehr Storytelling machen können müssen und nicht mehr nur hier zeigen können, Fashion, Beauty, alles schön. So.
Ja, ja.
Also ist es vielleicht so ein bisschen... Und es gibt noch den Aspekt, dass dahinter ein problematischer Besitzer steht, der Milliardär Phil Anschutz, der irgendwie Anti-LGBTQ-Gruppen unterstützt und diverse Aspekte, wo man denkt. Ja.
Also Justin Bieber quasi der Abgrund von Popmusik für dich und jetzt kommt vielleicht der Abgrund von Coachella, den wir hier eingeleitet haben.
Vielleicht hat er den letzten großen Moment geschaffen, weiß man nicht, mal sehen.
Ja.
Ist ja nächstes Wochenende gibt es ja auch noch Auftritte, ob da auch noch irgendwas passiert, aber wie es im nächsten Jahr ist, ja, werden wir dann hier dann auch nochmal drüber sprechen.
Werbung.
Wir haben in diesem Podcast ja schon einmal über Rankscale AI gesprochen. Wer da aber nicht zugehört hat, der bekommt jetzt nochmal ein Briefing von Roland. Roland, was ist denn Rankscale AI?
Ja, Rankscale will euch helfen, eure KI-Sichtbarkeit zu messen und zu tracken und zu managen und zu optimieren. Also es geht ja viel gerade im Marketing um Sichtbarkeit in den AI-Overviews bei Google, in ChatGPT, in all diesen KI-Chatbots, KI-Antworten. Wollen Marken und Publisher ja auch sichtbar werden und da will euch Rankscale bei helfen, indem ihr euch trackt, indem ihr guckt, welche Mitbewerber gibt es da schon, verbessert sich das und so weiter. All das will Rankscale möglich machen.
Genau, und die haben jetzt nämlich auch zwei neue Features dazu bekommen und zwar einmal die ChatGPT Shopping-Analyse und einmal dynamische Dashboards für übersichtliche AI-Insights.
Und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, gibt es einen Gutscheincode, nämlich der Gutscheincode Podstars liefert euch quasi 5% Rabatt auf alle Preise, ist bis zum 31. Juli gültig. Probiert's doch mal aus.
Werbung Ende.
Ja, wir kommen zu einem Thema, das große Wellen geschlagen hat. Ich erzähle mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen. Ich habe mit meinem Team einen Slack-Channel, wo wir uns Themen hin und her schicken für unseren OMR Daily Newsletter und so weiter und für potenzielle Artikel. Und da haben am Montag drei Leute hintereinander innerhalb im Sekundenabstand quasi denselben Artikel geteilt, nämlich von hiphop.de. Und da ging es um einen Streit hinter den Kulissen von Take Me Späti, einem sehr erfolgreichen, vor kurzem gestarteten Videopodcast. Und du hast dir, glaube ich, einmal durchgelesen, was da passiert ist. Kannst du es einmal für die HörerInnen zusammenfassen?
Ja, klar, kann ich machen. Ich kann es probieren. Wir haben einmal die Hostin, die Sarah Aslan, die ja sehr involviert in diesem Format ist. Also die hat ja da, die sitzt da quasi in so einem Spätkauf und interviewt,
genau.
Und interviewt da alle möglichen Menschen von so Streamern bis so Mark Forster oder so ein Crow. Also sehr erfolgreich.
Ja, kann man vielleicht nochmal als Hintergrund auch, jetzt grätsche ich hier nochmal rein, ist, glaube ich, so das erfolgreichste Podcast-Format der letzten Monate in Deutschland, würde ich denken. Und es gibt, ich würde denken, die haben Vorbilder aus den USA und Großbritannien gesehen und das so ein bisschen smart und charmant nachgemacht. In den USA gab es Bobby Althoff, hieß das, The Real Got Good Podcast. Die hatte, also war vorher vollkommen unbekannt und hatte dann auf einmal Drake irgendwie im Podcast. Und das Prinzip war, glaube ich, immer, dass sie im Bett mit ihren Interviewgästen liegt und sie irgendwie im Bett interviewt. Und Emilia Di Moldenberg macht das mit dem Chicken Shop Date in Großbritannien, wo sie halt so Prominente, also wirklich auch A-List-Prominente wie Andrew Garfield oder weiter, dann in so einem halt so einem Imbiss, in so einem britischen Imbiss interviewt und dann so datemäßig und ist immer so ein bisschen awkward, immer so ein bisschen spielt damit, dass es immer so ein bisschen unangenehme Situation ist. Und das ist, war so erfolgreich, glaube ich, durch diesen Aufstieg von Videopodcasts, weil halt Video für Podcasts so wichtig geworden ist und weil halt diese Snippets aus diesen, von diesen unangenehmen Situationen über TikTok und Instagram viral gegangen sind und damit dann halt eine unglaubliche Reichweite generiert hat. Und du warst bei ihr genauso mit Mark Forster und Crow und Co.
Genau, also ich würde sagen, das Video hat auf jeden Fall da mit eine Rolle gespielt, weil es auch einfach schön war, das anzugucken und ein sehr krasser Wiedererkennungswert. Aber, und ich glaube, hier spannt sich jetzt der Bogen, was ich auch immer finde, ist, dass die Hostinnen von diesen Formaten und eben auch die Sarah, die machen das so gut. Ja. Also die machen das so, so gut, dass die so unangenehme Fragen stellen, richtig reingrätschen, also richtig auch so fragen, ja, was ist denn Feminismus für dich? Und dann sitzt halt jemand, dass ich Frauen unterstütze. Ah, wie meinst du das? Und also so, ne?
Und dann auch so unangenehme Pausen mal kurz
und
stehen
sehr,
lassen.
Sehr, sehr, also das sehr, sehr gut aushalten. Deswegen sehr entertaining, das Format. Aber jetzt gibt es halt den Streit, weil die Sarah sich ein bisschen hintergangen, verarscht, weiß ich nicht was, fühlt von ihrem Management. Und zwar hat sie das relativ öffentlich gepostet, dass sie dort anscheinend als hinter ihrem Rücken als relativ geldgeil bezeichnet wurde, obwohl sie wohl 25% von allem an ihr Management abgibt, was ja schon auch relativ hoch ist. Und sie sagt eben auch, hey, ich bin, das ist mein Gesicht, ich bin irgendwie so involviert in allem, was ich da mache. Ich schneide die Snippets und
ja,
ich, also
sucht
ich schneide
Snippets
das aber
raus und so weiter.
Genau, sie sucht raus, was gepostet werden soll. Sie ist da total involviert und macht das Format groß und wurde jetzt aber auch aus dem TikTok-Account verbannt. Das hat sie jetzt auch gepostet, dass sie quasi nicht mehr da drin ist, sondern einfach rausgeworfen wurde. Und daraufhin, auf diese Story, haben sich dann halt auch ganz viele andere Leute bei ihr gemeldet, die auch Probleme mit diesem Management hatten. Und das ist jetzt ziemlich rumgegangen. Da sind jetzt wohl auch Anwälte von beiden Seiten eingeschaltet, die sich darum jetzt, also die jetzt gucken, wie man da vielleicht wieder aneinander findet oder nicht. Aber Sarah fühlt sich da irgendwie, glaube ich, ein bisschen benutzt. Und
also
es gibt da natürlich auch eine andere Seite noch, weil sehr lange hatte sich das Management nicht dazu geäußert, aber jetzt haben sie es dann gemacht.
Genau, ich hatte noch gesehen, es gibt ein Statement von der Agentur, Enkim heißt die, mal gucken, ob ich das richtig ausgesprochen habe, die haben ein Statement auf LinkedIn dazu veröffentlicht, also es gibt nicht nur den, gibt nicht nur diesen Streit darüber, wer das Produkt groß gemacht hat und wer wie viel Kohle bekommt, Sarah hatte dann in ihren Instagram-Stories auch noch andere Andeutungen gemacht von wegen, dass da irgendwie steuerlich was nicht richtig läuft, dass die Agenturinhaber, dass es da Fälle von Sexismus oder sogar, was heißt sogar auch Rassismus gibt, schon erhebliche Vorwürfe. Die Agentur sagt, da ist nichts dran. Es gab einen Fall von übergriffigem Verhalten. Das prüfen wir gerade nochmal. Das wäre nicht okay gewesen, irgendwie bei der Weihnachtsfeier, wie es so klassisch ist. Ansonsten hätte es irgendwie zwei Verträge gegeben. Einen Managementvertrag, den haben sie jetzt aufgelöst. Und dann gibt es hier diesen Podcast-Vertrag. Und da gibt es jetzt wohl einen Rechtsstreit darüber, wer die Rechte innehat. Die Sarah Aslan hatte irgendwie einen Auszug aus ihrem Vertrag gepostet, wo irgendwie sie meinte, daraus lesen zu können, dass das quasi ihr geistiges Eigentum ist. Aber ja, also ich kann mir, also ich finde, für mich zeigt es nochmal so ein bisschen, wie sehr sich die Leute, also es haben sich halt viele Leute auf ihre Seite gestellt, so, und was man ja auch, wenn diese Vorwürfe stimmen mit Sexismus und Rassismus, was ja auch gut ist und nachvollziehbar ist, auf jeden Fall zeigt es halt nochmal, wie sehr sich die Leute dann so hinter einer Person versammeln können und wie groß die Macht von einem Creator dann ist. Und also ich kann mir vorstellen, dass sie, selbst wenn es jetzt diesen Rechtsstreit gibt und sich der zieht, dass sie dann irgendwie ein ähnliches Format macht und es anders nennt.
Und dass die Leute auf jeden Fall dahin wandern werden.
Und dass die Leute dahin wandern, weil sie das Gesicht ist. Und
weil sie es eben auch sehr gut macht, muss man sagen. Ja.
Also die haben da die Macht. Und was ich auch noch interessant fand, es gab ein Reel und TikTok-Video von dem Manager von Pamela Reif, von Ali Yaber, der das einmal aufgegriffen hat und auch gesagt hat, alles mutmaßlich, gilt ja Unschuldsvermutung und weiter. Aber schon auch gesagt hat, so schnell macht man sich als Management überflüssig so. Weil wenn du deine Creator als Geldgeil wirklich bezeichnest, wenn das wirklich wahr sein sollte, das ist ja zwei Seiten einer Münze, ihr verdient miteinander Geld so. Und dass er sich da so schon relativ eindeutig positioniert hat, war für mich ein Zeichen dafür, dass das schon für die Agentur schwierig werden könnte, so.
Ja.
Also es gibt natürlich immer zwei Seiten einer Story, aber war auf jeden Fall ein riesengroßes Thema und schlägt immer noch große Wellen, so. Ich glaube, hiphop.de hatte am Montag, glaube ich, den Traffic des Jahres, so kann ich
und
auf jeden Fall vorstellen.
Und wenn es nur von uns war. Na gut, weil Roland mir jetzt quasi in dieser Folge so viel Platz eingeräumt hat und wir über so viele tolle Themen, die mich sehr interessieren, reden konnten, dann will ich ihm jetzt auch mal den Platz und die Bühne geben, dass wir über ein eher praxisnahes Thema reden. Roland, erzähl doch mal, was ist mit dem Google Core Update los?
Genau, es gab ein Google Core Update über mehrere Wochen und da schlottert immer die ganze SEO-Szene davor natürlich, weil das bedeutet, dass sich die Sichtbarkeit der eigenen Website sehr stark verändern kann. Zum Positiven, aber natürlich auch zum Negativen. Also Google schraubt dann immer am Algorithmus und dann ändern sich die Google-Suchergebnisse und diese Core-Updates, da passiert dann immer sehr, sehr viel. Sistrix, die Anbieter von diesem SEO-Tool, haben da eine Auswertung veröffentlicht, die sich für die SEO-Szene auch wirklich eher ernüchternd lesen dürfte. Es gab nämlich deutlich mehr Verlierer als Gewinner. 134 Verlierer und 32 Gewinner. Also das ist schon mal für sich ernüchternd. Also das gesamte SEO-Game wird deutlich schwieriger und für wen es besonders schwierig wird, ist für die E-Commerce-Branche. Sehr viele E-Commerce-Player haben da verloren, also so kleinere Websites kleinere Online-Shops haben da teilweise irgendwie fast 40% ihrer Google-Sichtbarkeit verloren. Aber auch größere Player wie, ich glaube, Konrad, Expert, Dena, so ein Gartenbaushop, haben dann irgendwie zwischen 10% und 20% an Sichtbarkeit verloren. Das ist sind schon eher ernüchternde News so für die Branche.
Und das liegt immer noch an den AI-Overviews oder an den Sponsored-Dingen, die nach oben gerutscht sind. Das heißt, sie sind dann auf Seite 2, 3, 4, 5 oder so gelandet?
Ja, ich glaube, es liegt an vielen Dingen. Ich glaube, Google versucht ja immer, also was so der Tenor in der SEO-Branche, Google will so den Top-of-Funnel, also den Anfang der Customer-Journey, wenn die Leute sich noch informieren, wollen sie stärker mit KI abdecken und dann halt weniger auf die Shops lenken und die Shops haben dann nur noch quasi den alles, was nah an der Transaktion ist und da ist aber alles so mit Anzeigen zugeballert, dass sie halt dafür zahlen müssen. So. Deswegen wird es immer schwieriger. Es gab einen Artikel gleichzeitig von einem US-SEO, Cyrus Shepard, der mal geguckt hat, womit kann man denn noch irgendwie in Google die Sichtbarkeit ausbauen? Welche Websites gewinnen denn da noch so im SEO-Game? Den habe ich gefunden über Lily Ray, ist auch so eine US-SEO-Expertin, die hat den auf LinkedIn gepostet und die hat ihn zusammengefasst, also er hat so 5 Trends gezeigt, aber die Zusammenfassung fand ich sehr schlüssig. The best way to survive Google updates long term is to be a well-known brand that offers something on your site, commerce, calculators, booking tools, subscription, that Google can easily replace with AI. Also du musst halt irgendwas machen, was nicht durch KI übersetzt werden kann und du musst eine Marke sein, so, dann geht's vielleicht noch. Ist auch nicht so leicht umzusetzen, aber es ist zumindest ein bisschen so ein praktischer Hinweis. Wir können ja diesen längeren Artikel von Cyrus Shepherd in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr euch mal anschauen.
Dann sind wir auch schon fast am Ende, aber unser LinkedIn-Post der Woche fehlt natürlich noch. Hier auch nochmal der Reminder, ihr könnt entweder Roland Eisenbrand oder mich, Julia Gümbel, unter euren LinkedIn-Posts markieren, beziehungsweise wenn ihr irgendwas seht, was ihr spannend findet und was ihr cool findet, worüber wir vielleicht reden sollten, weil, also ich glaube, Rolands Bildschirmzeit ist auf jeden Fall through the roof. Bei mir wird es auch einfach immer schlimmer, aber trotzdem kann man ja überhaupt gar nicht alles abdecken, was irgendwie Cooles da draußen passiert. Deswegen sind wir da sehr, sehr gerne auf euch angewiesen. Aber diesen einen LinkedIn-Post, den hattest du jetzt tatsächlich selbst gefunden.
Den habe ich selbst gefunden, genau. Und zwar folge ich auf LinkedIn einem Marketing-Professor aus den USA von der University of Maryland. Daniel McCarthy heißt der. Der hatte vor Jahren mal so eine interessante Analyse zu HelloFresh veröffentlicht, seitdem folge ich dem. Und der hat jetzt gerade geschrieben über Anthropic. Und zwar vergleicht er die aktuelle Situation von Anthropic mit der Peloton in der Corona-Pandemie.
Da sage ich übrigens auch Peloton.
Peloton.
Könnt ihr auch noch mal gerne kommentieren, wie ihr das aussprecht.
Wahrscheinlich hast du recht. Aber es kommt ja aus dem Französischen, glaube ich, oder Italienischen. Das Peloton ist ja quasi dieses nachfahrende Feld bei der Tour de France und anderen vor der Spitzengruppe quasi so. Aber egal. Ich wollte eigentlich über Anthropic sprechen.
Ja.
Und zwar sind die ja gerade super gehypt und die haben vor allen Dingen durch zwei Dinge einen Push bekommen. Einmal durch Claude Code und Claude Cowork, diese ganzen Dinge, mit denen Leute Apps entwickeln und programmieren. Hier unsere CTO Pascal hat noch nicht mal erzählt, ja, wir schreiben gerade gar keine Zeile Code mehr selbst, sondern machen das alles mit Claude Code. Fand ich auch schon crazy. Also mit diesen Produkten, die sind gut und mit denen sind sie super erfolgreich, so in diesem B2B-Umfeld. Und dann hatten die ja diesen Streit mit dem US-Verteidigungsministerium, wo sie sich geweigert haben, dass irgendwie Anthropic-Sachen für Überwachung im Inland eingesetzt wird und für Massenverteidigungswaffen. Hatten die so einen öffentlichkeitswirksamen Streit, wo dann auch irgendwie das Verteidigungsministerium auf die Druck ausgewirkt hat. Und sie dann aber quasi nur nach außen aussahen als die moralisch einwandfreien, was ihnen dann auch nochmal irgendwie Aufmerksamkeit beschert hat. Claude ist auch gerade in Deutschland im App Store auf Platz 1. Ich glaube ganz so, dass die jetzt moralisch nur einwandfrei sind, ist es auch nicht. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also sie haben ein großes Wachstum und jetzt müssen sie aufgrund der großen Nachfrage ihr Pricing, ihre Preisgestaltung anpassen, weil die Leute so viele Tokens verbrauchen mit diesem ganzen Agentic-Kram. Ja, also und das ist halt auch teuer. Und deswegen müssen sie die Preise hochschrauben und da sagt dieser Daniel McCarthy, das erinnert ihn an Peloton.
Und was heißt aber Preise? Also weil du kannst ja, also es gibt einmal die Free-Version, dann gibt es, glaube ich, die bisschen höhere für $120 oder $90 oder sowas und dann gibt es auch sowas Unlimited.
Also soweit ich, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, soweit ich weiß, gab es da eben diese Preisstufen, wo du dann quasi Unlimited hattest, genau.
Mm.
Und da haben sie eben gesehen, die Leute nutzen dieses Zeug so intensiv,
ja,
dass da so viel, dass sie so viel Ressourcen, Energie, Rechenressourcen und so weiter auch drauf verwenden müssen, dass das für sie sehr, sehr teuer wird.
Ja.
Und dass sie das deswegen jetzt einschränken müssen, dass die Leute es halt nicht mehr irgendwie Unlimited nutzen können, sondern es dann nochmal irgendwie neue volumenabhängige Preisstufen gibt oder so. So ist es, glaube ich.
Also so ist das ja auch bei der Free-Version, dass du dann irgendwann, wenn du das verbraucht hast oder sowas, dann kannst du halt bis 15 Uhr, bis 19 Uhr oder sowas, kannst du dann nichts mehr schreiben und hast keine Tokens quasi mehr frei. Ja.
Also sie haben auf der einen Seite eine enorme Nachfrage und haben auf der anderen Seite Schwierigkeiten, diese Nachfrage zu befriedigen, zumindest so, dass es für sie irgendwie wirtschaftlich bewältigbar ist. Und der Daniel McCarthy sagt, das ist ähnlich wie bei Peloton, die hatten halt in Corona so eine krasse Nachfrage und konnten dann halt nicht mit der Produktion hinterhergekommen. Und die haben dann damals irgendwie ein Unternehmen aufgekauft, was Fitnessgeräte herstellt, in der Hoffnung, dass sie da die Produktion hochschrauben können. Es gab diesen Corona-Peak und danach ging es halt, nachdem Corona vorbei war, ging es halt krass runter. Sie hatten dieses teure Unternehmen gekauft, war kacke für sie, ist schlecht gelaufen. Anthropic geht jetzt den anderen Weg, erhöht die Preise. Und der Daniel McCarthy sagt halt, die können in dieser Situation nicht gewinnen. So, du hast 10 Chipstüten, kannst 20 verkaufen. Entweder sagst du jetzt den anderen 10, ja, ist nicht, und dann verprellst du sie, oder du kaufst die 10 noch irgendwie teuer woanders ein und gibst dann zu viel Geld aus. Also, ja, das fand ich einen interessanten Post. Und ich habe dann sogar noch eine eigene These, die ich da draufsetzen will. nämlich so, wir hatten ja hier schon mal über Sora gesprochen, dieses Videomodell da von OpenAI, was jetzt eingestellt wurde, weil man auch irgendwie gesehen hat, dass das super teuer ist und es für die sich wirtschaftlich nicht lohnt. Und dass Anthropic jetzt eben die Preise anhebt, glaube ich, ist, zeigt nach dieser Einstellung von Sora für mich, dass jetzt diese Subventionierungsphase in der AI-Welt so langsam zu Ende ist. Also das alles ist ja scheiße teuer, energieintensiv und die haben aber halt ganz viel Kohle von Investoren bekommen, Milliarden sind die wertvollen Startups und so weiter. Und aber sind jetzt im Jahre 3 nach ChatGPT, irgendwann müssen halt mal Kohle verdienen, sprechen wir auch hier viel drüber so. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so langsam zu Ende. Und meine These, die ich jetzt mal ganz steil formuliere, dass in der zweiten Jahreshälfte dafür diese Native AI-Player, die halt nicht irgendwie ein anderes Geschäft im Hintergrund haben wie Google, mit denen sie viel Kohle machen, dass da die wirtschaftliche Eiszeit kommt so ein bisschen. Und dass das vielleicht auch den Erfolg von Agentic AI so ein bisschen ausbremst, weil wenn die Leute dann halt nicht mehr Unlimited Token haben bei Anthropic, wo sie dann irgendwie ihren Agenten losschicken können, um irgendwelche Apps zu bauen, die sie dann hinterher vielleicht gar nicht nutzen, dann wird auch diese ganze Agentic-Kram vielleicht so ein bisschen ausgebremst.
Also es kommt ja darauf an, wie die Leute da irgendwie den Vorteil sehen und wie viel sie dann auch bereit sind, dafür zu bezahlen, ne? Also was kann ja auch sein, ja klar, bezahlst du jetzt irgendwie vielleicht 150 Euro im Monat oder sowas, aber du bist auch gewillt, 400 Euro im Monat zu bezahlen dafür, dass du den Agenten hast, der dann irgendwie viel für dich macht und der dir da wirklich bei der Entwicklung hilft. Ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich, also eigentlich ist es ja ganz nice, dass die Einstiegshürde so gering ist und dass du das machen kannst und dass du dir einfach rumcoden kannst und ausprobieren kannst. Aber das Dumme ist halt natürlich, dass es so viel Energie kostet. Ich glaube, das wird schon wichtig, da die Einstiegshöhe, also die Einstiegshürde einfach ein bisschen höher zu machen. Aber trotzdem finde ich ja auch interessant, dass es ja immer noch einfach so ein krasses Bubble-Thema ist.
Ja.
Und dass man trotzdem nicht in der Lage ist, dieses schon alleine nur dieses Bubble-Thema abzudecken, weißt du? Also wenn du dir wirklich anguckst, also wie uns kommt das so vor, als wären das so viele Leute, die das jetzt gerade machen, aber gesehen auf die Menschheit sind es ja überhaupt gar nicht viele Leute, die das machen. Ja, deswegen bin ich ja auch mal gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, und ich glaube, die müssen halt künftig, wenn du, also wir haben ja auch in unserem Umfeld haben wir ja Leute, die Sachen nutzen, hier Noah von OAWS und Christoph Bosek und so weiter, hier aus unserem Büro, digitale Vorreiter, Podcast-Host, die machen auch sehr viel mit KI-Agenten. Ich glaube, du wirst dann halt künftig noch genauer hingucken müssen, was stiftet wirklich Wert.
Genau.
So, und musst dann genauer hingucken, lohnt sich das, dass ich dafür Kohle ausgebe, Tokens verwende, so.
Ja.
Und kann ich mir schon vorstellen, dass das Thema ausbremst. Ja. Aber schauen wir mal.
Ich glaube aber, dass es halt für viele Leute, für die das halt wirklich dann was bringt, die sind halt dann auch gewillt, 400 Euro im Monat dafür auszugeben. Und das ist ja dann okay, wenn sich das da irgendwie wieder ausgleicht. Ja.
Schreibt uns doch mal an takeaway@omr.com, was ihr für Use Cases habt und wie viel Kohle ihr bereit wird, dafür zu zahlen.
Ja, und ansonsten könnt ihr natürlich diese Folge gerne mit Leuten teilen, wo ihr denkt, hey, das könnte die auch interessieren. Ihr könnt wirklich gerne kommentieren, wer hier die Worte richtig ausgesprochen hat oder wer nicht. Ich mache, glaube ich, auch einen Poll, der dann sagt Team Ronald oder Team Julia einfach, um hier nochmal ein bisschen Spice mit reinzubringen.
Wir machen eine Abstimmung in den Instagram-Stories über Coachella, Peloton und irgendwas gab es auch noch.
Irgendwas gab es nochmal. Oh, müssen wir uns die Folge wohl selbst nochmal anhören.
Ja, schöner Scheiß.
Und sonst könnt ihr uns da natürlich dann auch gerne folgen auf Instagram, auf TikTok. Überall gibt es uns und uns gibt es tatsächlich auch wieder nächste Woche. Deswegen bis dahin und auf Wiedersehen.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.